Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir kommen zu dem Verein, wo wir gar nicht so weit in die Vergangenheit blicken müssen, wenn es darum geht, wann man sich das letzte Mal über den Weg gelaufen ist, zum ersten FC Heidenheim, der jetzt seine erste Bundesliga-Saison hinter sich hat und unter anderem darüber wird zu reden sein. Und ich habe mir Petra Neher eingeladen. Moin Petra.
Hey, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Genau, manche HörerInnen werden dich schon kennen. Du warst schon mal in der laufenden Saison bei uns zu Gast, aber ich würde dich trotzdem bitten, für diejenigen, die neu dazugekommen sind, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und ja, warum in deinem Fall der erste FC Heidenheim?
Das ist jetzt nicht fürchterlich spannend. Also ich bin mittlerweile seit 2 Jahren sowas wie der Aushilfs-Podcast-Gast für den FC Heidenheim. Es scheint von uns nicht so viele zu geben, die das machen. Ich bin eigentlich in den Verein reingeboren. Also beruflich mache ich was ganz anderes. Ich bin selbstständig seit ein paar Jahren. Mein Mann und ich, wir haben so einen kleinen Betrieb. Wir renovieren, reparieren Schienenfahrzeuge, überwiegend Loks für private Eisenbahnunternehmen, für Transporte, also Güter im Güterverkehr. Und zu Heidenheim bin ich gekommen, weil mein Vater mich mitgenommen hat, schon als kleines Kind. Also ich stand schon während der Landesliga am Spielfeldrand und das war nicht so freiwillig eigentlich, wenn ich mir das genau überlege. Ich habe da meine Wochenenden verbracht, eigentlich jedes Wochenende, und irgendwie wächst man dann so rein und steigt mit dem Verein auf, von der Landesliga bis zur Bundesliga. Und so bin ich dabei geblieben.
Gut, dann lass uns doch mal schauen. Ich habe schon gesagt, so lange ist es noch gar nicht her, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Dann habt ihr uns aber gern Bundesliga verlassen. Und ich kann erstmal grundsätzlich sagen, 18 Mal sind wir uns schon begegnet. 8 Siege für den FC St. Pauli, 3 Unentschieden, 7 Mal konnte der erste FC Heidenheim siegreich vom Platz gehen. In den letzten Begegnungen sah es eigentlich ganz gut für Braun-Weiß aus. Also die wirklich letzte Begegnung in der zweiten Liga war am April letzten Jahres. Da konnten wir bei euch mit 1-0 gewinnen. Davor gab es am Millantor ein 0-0. Und die Begegnung davor konnte der FC St. Pauli jeweils mit 1-0 bzw. 2-4 aus Sicht der Heidenheimer gewinnen. Und weil ich ja ein guter Gastgeber bin, schauen wir einfach mal auf den letzten Sieg eurerseits. Das war dann 2019, ein Heimspiel im Oktober. Und da habt ihr mit 1-0 gewonnen. Also bis auf diesen Ausreißer mit 2-4. Ich weiß, wir haben auch irgendwann schon mal, oder war das sogar das Spiel wahrscheinlich, da habt ihr, glaube ich, gefühlt bei diesem 2-4. Und wir haben das noch, fulminant drehen können, aber ansonsten fallen nicht allzu viele Tore in Begegnungen zwischen uns.
Nee, nicht wirklich.
Genau, dann schauen wir doch mal auf die Startaufstellung von damals, also 2019 bei euch, ich glaube damals wie heute, wenn ich mich nicht ganz täusche, Müller im Tor.
Ja.
Busch, Meinka, Hüsing, Teuerkauf, Multhaupt, Griesbeck, Dorsch, Schnatterer, Kleindienst und Otto. Und bei uns Himmelmann, Kalla, Östigard, Bubala, Zander, Dali, Diarra, Penny, Buchtmann, Jökeresch und Taschi.
Spannend.
Ja, also von denen, die bei uns stehen, ist keiner mehr da.
Okay.
Ist bei euch bis auf Müller noch jemand?
Ja klar, 4. Also Müller im Tor. Marlon Busch ist immer noch, spielt jetzt nach wie vor den rechten Außenverteidiger. Er hat so ein bisschen seinen Stammplatz verloren an Omar Traoré, aber er hat immer noch relativ viele Einsätze, hat ja auch ein bisschen Verletzungspech jetzt in den letzten 2 Saisons. Dann Patrick Meinka, immer noch Kapitän und eine Bank in der Innenverteidigung. Nicht zu vergessen Norman Teuerkauf, der Mann ist jetzt 37 Jahre alt und hat seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert und hat immer noch relativ viele Einsatzzeiten gehabt letztes Jahr. Einfach eine Maschine, ganz klar. Aber sonst sind sie alle weg.
Ja, aber trotzdem, also Wahnsinn, dass das doch so viele sind, weil also wenn die HörerInnen das hier brav chronologisch hören, dann haben sie auch schon das Segment zu Union Berlin gehört. Und als wir da auf die letzte Begegnung geschaut haben, das ist muss ungefähr um die gleiche Zeit gewesen sein, bevor die uns ja gen Bundesliga verlassen haben. Da war keiner mehr da. Also weder bei uns noch bei denen. Also da haben sich die Wege ganz getrennt. Also die einzige Parallele war damals, glaube ich, dass das Hartl danach dann zu uns kam. Aber ansonsten hatten die dann zur Bundesliga dann sehr, sehr viele Wechsel. Aber das, also für mich ist das so ein bisschen romantisierend, aber spricht für die Beständigkeit, die man ja eigentlich, wenn man irgendwie ein Wort sucht, was man zum ersten FC Heidenheim vielleicht benutzen möchte, wäre Beständigkeit, glaube ich, eins, das mir als erstes einfällt. So.
Ja, ich denke schon, dass da eine gewisse Konstanz da ist, also ein gewisser Kern, der eigentlich immer so bleibt, aber wir haben schon eigentlich bis auf die Aufstiegssaison da nicht, also als wir in der Bundesliga angekommen sind, haben wir tatsächlich keinerlei Verluste erlitten, aber sonst haben wir eigentlich jedes Jahr mindestens den Leistungsträger, wenn nicht zwei, abgeben müssen. Also in der Regel werden die in Heidenheim schnell groß und sind dann auch schnell weg, tatsächlich. Also wenn man an die ganzen, ja, Niklas Dorsch denkt oder Robert Andrich denkt oder ja, sind schon ein paar. Florian Niederlechner.
Ja gut, klar, das ist ja immer das Schicksal, was einen dann ereilt. Und ja, ich bin toi toi toi, ne? So, wir nehmen heute am 25. Juli auf. Wer weiß, was noch passiert, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir die Reise in die Bundesliga, die ja jetzt zumindest für den Millerton das erste Mal stattfindet, dass wir die mit dem Großteil des Kaders, den wir aus der Aufstiegssaison haben, dann auch antreten werden. Aber darum soll es ja jetzt gerade gar nicht gehen, sondern du musst uns jetzt erstmal mitnehmen. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, so lange ist es nicht her, dass wir uns gesehen haben, aber Heidenheim ist das erste Mal in der Bundesliga gewesen und hat den Klassenerhalt geschafft. Das ist dein erster Punkt. Und ja, nimm uns mal mit auf diese Reise und was wir sonst noch so verpasst haben aus deiner Sicht.
So viel Zeit haben wir gar nicht. Also wie soll ich das zusammenfassen? Also wenn du als kleiner Provinzverein von den meisten verlacht, sage ich jetzt mal, so war es ja, in der Bundesliga ankommst und beendest die dann auf Platz 8 und europäisch quasi und hast eigentlich nicht einen Spieltag lang irgendwas mit dem Abstieg wirklich zu tun. Auch wenn ich bis zum Schluss allen auf die Nerven gegangen bin, weil ich immer irgendwelche Rechnungen aufgestellt habe, was noch passieren könnte, dass wir doch noch absteigen. Aber die Gefahr bestand einfach gar nicht. Und das war schon ein ganz kuriles Jahr. Also ich weiß nicht, ob man sowas allzu oft erlebt in diesem Ausmaß, auch schon durch das Aufstiegsspiel. Also dieses legendäre in Regensburg wird noch gespielt. Du nimmst da ein Gefühl mit. Also dieses, wenn du ein Spiel so gewinnst und wenn du so aufsteigst, du nimmst das mit. Und das war, glaube ich, eine ziemliche Grundlage. Ja, und wenn du dich dann so durch die Liga schlägst und die ersten Spiele echt hart waren, muss ich sagen, das war kein Spaß. Und wenn du so die ersten Fehler machst und dir überlegst, ja, okay, schauen wir mal, wie weit wir kommen, ob wir weit kommen, das ist schon alles, das geht schon alles an die Substanz. Und ja, was die größten Erlebnisse waren, klar, wir haben weder wegen VfB noch gegen den BVB Punkte abgegeben. Also das möchte ich jetzt hier nochmal ganz dick unterstreichen. Mhm. Gegen beide Vereine keinen Punkt abgegeben. Und wir haben die Bayern geschlagen zu Hause. Und das war natürlich schon... Ah, das waren schon die Highlights dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, absolut.
Und am Ende jetzt, und am Ende jetzt die Playoffs zu erreichen von der Conference League, da hätten wir dann Kirsche und Sahnehäubchen on top. Aufregend war's. Sehr, sehr aufregend.
Das glaube ich dir total. Und ja, mal gucken, wie es für uns so läuft. Ein bisschen Bedenken habe ich auf jeden Fall auch. Und dass der Start so ein bisschen holprig werden könnte, dann müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht uns bei euch was abgucken können oder wie dann so die Wege sich weiter oder wie die Wege weiter verlaufen könnten. Dann haben wir natürlich schon, weil wir uns ja oft in der Liga begegnet sind, schon öfters auf Heidenheim selbst geguckt. Von daher könnten wir die Fragen, die ich dir zur Rubrik Land und Leute gestellt habe, vielleicht so ein bisschen aktualisieren, sage ich mal. Also ich hatte auch, Union war ja dann damals auch aufgestiegen, gesagt, das ist so als kleine Parallele vielleicht. Da verändern sich ja einfach Dinge. Das wird sich jetzt auch beim FC St. Pauli sicherlich verändern. Da werden Leute dazukommen, die vorher nicht da waren, eben weil der Erfolg da ist. Wie würdest du es einschätzen? Was hat sich in Heidenheim verändert durch dieses durch diesen Aufstieg und durch dieses erste Jahr Bundesliga überhaupt?
Also ich glaube, Heidenheim ist nochmal ein Sonderfall. Ich denke nicht, dass man das mit Union Berlin oder mit euch vergleichen könnt, weil ihr einfach vorher schon ein entsprechend großer gestandener Verein seid mit einem entsprechenden Zulauf und einer großen Fanbase. Und das gab es ja in Heidenheim in der Form nicht. Dazu sind wir ja wirklich viel zu klein. Was sich in Heidenheim sehr verändert hat durch den Aufstieg, ist die Wahrnehmung, die der Verein jetzt öffentlich hat. Also es gab Zeiten, da war das der ungeliebte große Verein, der zu viel Geld abgegriffen hat. Und hier ist eine sehr sportliche Region mit sehr vielen Vereinen. Ob das die Handballer sind, die Fechter oder die vielen Fußballvereine. Und das kam schon des Öfteren so dieser Gedanke auf, naja, die Stadt investiert zu viel oder die Stadt unterstützt die Heidenheimer zu sehr, also die Fußballer zu sehr und es bleibt zu wenig für die anderen übrig. Und so super, super beliebt war der Fußballverein in Heidenheim lange Zeit nicht. Und durch diese Erfolge und jetzt letzten Endes durch den Aufstieg hat sich das schon extrem verändert tatsächlich. Also die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Hat aber auch damit zu tun, dass der Verein sich sehr bemüht hat, eine entsprechende Fanarbeit zu betreiben, Partnervereine zu suchen, zu finden, sich zu engagieren für die kleinen Vereine. Es werden sehr viele, ja, Testspiele möchte ich das nicht nennen, das sind Freundschaftsspiele, um diese Vereine finanziell zu unterstützen. Ich werde oft gefragt, ja, um Himmels Willen, warum spielt ihr denn jetzt immer gegen irgendwelche Kreisligisten? Das bringt euch doch nichts. Aber da geht's einfach darum, dass du die Vereine in der Region stärkst, dass du dir die Sympathien erhältst, die du erworben hast, dass du eine Fanbindung hast. Und das hat schon wahnsinnig viel gebracht. Also der Stellenwert ist mittlerweile sehr hoch. Der Verein ist sehr beliebt, die Spieler sind sehr beliebt. Aber das ist alles so eine sehr bodenständige Geschichte. Also die können durch die Stadt laufen und einen Kaffee trinken gehen und denen wird niemand um den Hals fallen. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer, als das wahrscheinlich bei euch der Fall sein wird.
Ja, klar. Also ich meine jetzt auch vor allem so eher die Parallele, dass Union ja damals auch das erste Mal aufgestiegen war. Und zumindest für mich persönlich ist das auch der erste Aufstieg des FC St. Pauli, den ich aktiv miterlebe. Und sonst, genau, also klar, das ist nur was ganz anderes. Wobei ich sagen muss, also klar, bei uns laufen natürlich nicht so viele Spieler überhaupt durch die Stadt, sondern sind wahrscheinlich eher so in ihren Ecken. Aber wir haben natürlich auch schon so allen voran Jackson Irvine oder auch einen Conor Metcalf durchaus auch mal im Viertel sozusagen anzutreffen sind. Und dann, ja, dann gibt's ein kurzes Hallo oder vielleicht fragt mal jemand nach einem Foto. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass die hier sich nicht ganz frei bewegen können. Natürlich kein Vergleich zu Heidenheim, aber ich glaube, auch hier ist das relativ entspannt. Da gibt es, glaube ich, andere Städte, wo ja der Personenkult nochmal ein ganz anderer ist, ja, weil einfach schon die jeweiligen Städte, den jeweiligen Vereinen schon viel länger atmen sozusagen und da ein ganz anderer, ein ganz anderes Standing oder ganz andere Historie in einer ganz anderen Größenordnung natürlich auch da ist. Genau. Aber kann ich gut nachvollziehen und ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man sich das so alles ein Stück weit trotz Zirkus Bundesliga so ein bisschen bewahrt hat und da trotzdem guckt, dass man in der Region gefestigt bleibt und präsent bleibt und nicht sagt, hier, wir sind jetzt der große Bundesligist, sondern dann auch die in Anführungsstrichen kleineren nicht vergisst.
Nee, auf jeden Fall, sehe ich genauso.
Gut, dann kannst du uns ja trotzdem mal, weil es wird sicherlich Leute geben, die es noch nicht geschafft haben, zu euch auf die Ostalb zu kommen. Was erwartet die Leute denn, wenn sie die Reise antreten? Was muss man bedenken? Was würdest du uns zur Region mitgeben? Was kann man sich neben dem Stadion, zu dem wir gleich extra noch kommen, noch anschauen? Und ja, wie würdest du einfach jemandem, der zum ersten Mal nach Heidenheim kommt, die Stadt beschreiben?
Ja, wie mache ich das, ohne jede Illusion zu zerstören? Also Heidenheim ist eine Industriestadt. Sightseeing kann ich komplett knicken. Es gibt bestimmt hübsche kleine Ecken. Also es gibt einen kleinen historischen Kern, die sogenannte Hintere Gasse, die sehr schön restauriert wurde mit Fachwerkhäusern und so. Die ist wirklich hübsch. Es gibt, wenn du mit Kindern unterwegs bist, einen schönen Park, den Brenzpark, direkt vom Bahnhof aus zugänglich mit tollen Spielplätzen und Klettertürmen und Wasserspielen. Der ist sicherlich auch sehr schön. Du kannst super schön spazieren gehen, wandern gehen. Also mit Hund oder Mountainbike bist du bei uns absolut richtig. Mhm. Es gibt einen recht großen alpin angelegten Wildpark, der auch direkt neben dem Stadion sich befindet. Der ist kostenlos, also der Eintritt, der kostet keinen Eintritt. Der ist sehr gut besiedelt mit sehr viel Getier. Also das würde ich auf jeden Fall mit Kindern machen. Das ist wirklich was ganz Tolles. Du hast zum Wandern das Felsenmeer im Wehntal oder das Eselsburger Tal. Total idyllische, romantische Gegenden. Aber wenn du zum Spiel kommst, dann würde ich sagen, geh ins Stadion, iss eine Feuerwurst, trink ein Bier und fahr wieder nach Hause. Da fällt mir fürchterlicherweise nicht mehr sehr viel ein. Und du hast halt auch das Problem, das wird dir dein Fanprojekt sagen können vom letzten Jahr, als der Fanzug kam, es hat halt vieles zu. Ne? Also du kannst abends nicht mehr in irgendeinen Supermarkt und dir noch was kaufen. Also zumindest gibt es nicht viele, die den auf haben, Sonntag sowieso nicht. Also das ist schon ein Thema. Also du kommst zwar in eine Mittelstadt, aber Sightseeing wirst du da nicht machen können.
Okay, nun ist es ja natürlich auch, wenn man jetzt so ein bisschen durchrechnet, ich weiß gerade nicht genau, wann die Rückrunde wieder startet, aber wir werden ja dann wahrscheinlich irgendwann mitten, also kurz nach der Winterpause bei euch sein. Das ist wahrscheinlich genau. Dann auch nochmal eine Einschränkung. Trotzdem wollte ich da jetzt so ein bisschen dem Ganzen einen Raum geben. Und ja, wenn du jetzt selber sagst, das ist ein bisschen desillusionierend.
Ich fürchte, was soll ich sagen? Also ich mache mir da jetzt keine Freunde, ist mir schon klar. Womöglich kriege ich jetzt von irgendjemandem auf den Deckel, dass ich nicht die Schönheit unserer Stadt geschildert habe. Aber ich meine, ist halt so. Ne? Ich kann es leider nicht ändern.
Ja, also ich meine, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich war vor einigen Jahren schon mal da. So schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man groß was verpasst hat, wenn man sich nicht noch die Stadt im Detail angeguckt hat.
Du, ich denke, es kommt ja darauf an, was du vorhast. Ne? Du kannst natürlich hier schon ein paar echt tolle Tage verbringen. Wenn du jemand bist, der gern draußen ist, der gern in der Natur ist, dann ist es hier wirklich super schön. Also auch mit Kindern findest du wahnsinnig viel, was du machen kannst. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, naja, setz dich Freitagabend in Zug und verbring das Wochenende hier. Und dann kannst du entsprechend feiern gehen. Oder ja, wir haben tatsächlich ein Museum, das teilweise auch wirklich hübsche Ausstellungen hat, das alte Kunstmuseum in dem alten Hallenbad. Wir haben ein Schloss oben, was auch durchaus seinen Charme hat, aber dann war es das halt.
Okay, jetzt haben wir versucht, es zumindest ein bisschen zu retten hier, was den Tourismus angeht. Lass uns das dann nochmal besser abhaken. Jeder kann sich, glaube ich, jetzt selber entscheiden, ob man da noch in der Region ein bisschen verbleibt und sich das anschaut. Was man sich aber auf jeden Fall anschauen wird, ist das Stadion. Ja, ich denke, du wirst weiterhin Alpstadion sagen, oder?
Ja, klar. Das ist und bleibt das Alpstadion, richtig.
Da reißt du dich ein in viele GesprächspartnerInnen, die ich hier schon hatte, die einfach den Namen eines austauschbaren Sponsors nicht benutzen. Trotzdem ist es die Voigt Arena und muss man einfach mal der Vollständigkeit halber dann noch vielleicht ergänzend dazu sagen. Also sicherlich würde ich jetzt, ohne das recherchiert zu haben, einer der größten Arbeitgeber in der Region. Und das Stadion selbst wurde 2009 umgebaut und bot dann 10.000 Menschen Platz. 2013 kamen nochmal 3.000 Plätze dazu und seit 2015 passen immerhin 15.000 Menschen in die Voigt Arena. Und wenn wir nachher zu den Baustellen kommen, wirst du mir da auch zum Stadion noch ein bisschen was sagen, aber dazu kommen wir später. Du musst doch erstmal mit ins Alpstadion. Was erwartet uns da aus deiner Sicht?
Ein sehr hübsches Stadion. Es ist zwar klein, aber auf 550 Meter Höhe und das Besondere ist sicher, dass es eigentlich im Wald liegt. Also, dass du durch die Stadt hochkommst. Also wenn du nicht mit einem Bus unterwegs bist oder mit einem Zug unterwegs bist, dann würde ich laufen tatsächlich durch die Innenstadt und würde den Weg übers Schloss nehmen, der tatsächlich sehr schön ist. Und du brauchst vielleicht ja zwischen 30 und 45 Minuten vom Bahnhof aus, je nachdem, wie schnell du den Berg hochkommst. Es ist überschaubar, aber gut gemacht, finde ich. Organisatorisch, klar, hat das jetzt ein Jahr gedauert, bis man sich an diesen Ansturm gewöhnt hat, dass auch oft Fans mitgekommen sind, ohne Karten noch bekommen zu haben, ohne Tickets bekommen zu haben, also gerade die Auswärtsfahrer. Und es hat vielleicht nicht alles so reibungslos geklappt. Man muss wissen, dass der Verein sein Catering selber macht. Das ist für uns auch eine Einnahmequelle. Es geht also nicht über irgendeine Zulieferfirma oder irgendwelche Subunternehmer, sondern das Catering läuft komplett nur über den Verein. Mhm. Wenn du, ja, ist mal so eine Sache, was ich empfehlen würde, wenn das funktioniert, es gibt den sogenannten Kiosk im Stadion, viel besungen natürlich, der noch aus den Anfängen von den 2000ern kommt und der erhalten wurde und der dieses typische Stadionflair einfach noch hat, wo die Spieler und der Trainer hinterher auch noch dastehen und ihr Bier trinken oder eine Wurst essen. Also das ist schon, wer Bock auf Fußballromantik hat, der ist da oben sicherlich sehr richtig. Ausgeschenkt wird Stuttgarter Hofbräu. Dafür kann ich nichts. Was sehr empfehlenswert ist, ist die Feuerwurst. Die schmeckt wirklich super gut. Es gibt auch, also vegetarisch bin ich mir sicher. Laut Peter wäre es auch vegan. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich weiß, dass es einige vegetarische Angebote gibt. Aber das Vegan würde ich jetzt nicht beschreien wollen. Also da lasse ich mich nicht drauf festlegen. Aber du kannst auf jeden Fall ganz sicher vegetarisch essen.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Das ist ja schon mal was, und ich glaube, also es gibt sicherlich noch, also ich habe es noch nicht mit allen Gästen gesprochen, aber ich würde fast behaupten, dass es noch nicht in allen Stadien der Bundesliga angekommen ist, dass man Waren, die ursprünglich fleischlichen Ursprungs sind, auch in anderen Varianten anbieten kann. Von daher finde ich das eigentlich, gerade wenn der Verein das auch selber macht, das war mir jetzt persönlich auch neu, dass ihr da keinen Caterer irgendwie extra noch mit drin habt. Dann ist ja vegetarisch schon mal ein erster guter Schritt, und das Vegan kommt dann sicherlich irgendwann auch noch hinterher.
Das Vegetarische ist auch relativ vielseitig, finde ich. Also zumindest letzte Saison war es so, dass es Maultaschen gab und Knusperschnitzel, Krautschupfnudeln. Also das ist gar nicht so übel. Du hast vielleicht ein Ticken das Problem, dass die Preise, sage ich jetzt mal, eher im oberen Level sind, was die Bundesligisten, die Stadien betrifft, was aber sicherlich damit zusammenhängt, dass man es eben selber betreibt und das eine Einnahmequelle ist. Dafür sind unsere Ticketpreise, unsere Dauerkarten ziemliches Low-Level. Da gleicht der Verein dann wieder ein bisschen aus, finde ich.
Okay, also was zahlst du jetzt für eine Halbserie sozusagen, also für die Heimspiele?
Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Ich weiß nur, dass wir wirklich im unteren Drittel von den Dauerkarten sind. Also das weiß ich ganz sicher.
Ja, ich kann sonst einfach noch eine Tabelle irgendwie in die Shownotes packen oder so, dass man da so ein bisschen Orientierung hat. Okay, lustigerweise Transparenzgründe so ein bisschen, also aus Transparenzgründen. Ich habe vor unserer Aufnahme hier vorhin auch mit der Stuttgarterin gesprochen, und da gibt es natürlich auch das Hofbräu, also kleine Doppelung auf jeden Fall schon mal. Gut, dann haben wir jetzt schon viel übers Stadion gesprochen, und ich habe auch die aktuelle Kapazität angesprochen. Du hast mir aber als eine, nämlich die große Baustelle mitgebracht, dass das Ganze ausgebaut werden soll auf insgesamt zwischen 23.000 und 25.000 Menschen im Stadion. Da musst du uns mal kurz ein bisschen abholen. Wie ist da der Stand? Und dann hast du auch noch was Sportliches mitgebracht.
Also der FCH spielt mit einer Ausnahmegenehmigung. Eigentlich müsste die Volt Arena deutlich mehr Sitzplätze aufweisen, als vorhanden sind. Aber durch den Aufstieg des FCH, also es gibt ja immer, du hast ja unterschiedliche Auflagen, was die Zuschauerkapazität betrifft. Und wenn du von den 15.000 Plätzen her, das passt, die haben wir. Allerdings müssten davon mindestens 8.000 Sitzplätze sein. Wir haben aber nur knapp 5.000. Für die zweite Bundesliga hat das gereicht, aber für die erste reicht das eigentlich nicht. Und das wird, wenn du das aber in Angriff nimmst und wenn du das in die Wege leitest, dann hast du eine gute Chance auf diese Ausnahmegenehmigung. Und die brauchen wir auch für nächstes Jahr noch, weil dieser Ausbau ist natürlich, das ist eine Riesenaktion. Also das Stadion ist ja bei uns auf dem Berg, sage ich jetzt mal, diese 550 Meter Höhe. Mhm. Eigentlich durch ein Wohngebiet, in der Nähe ist ein Krankenhaus, ist das Kongresszentrum, und du hast jetzt natürlich da nicht eine super Parkplatzsituation. Die gibt es einfach nicht. Und der Plan ist eigentlich, dass man zuerst die Infrastruktur verändert. Es sollen zwei Parkhäuser gebaut werden. Eines für die Gästefans, eines für die Heimfans. Es soll einen größeren Busbahnhof vor dem Stadion geben, um die eigentlich ganz gut organisierten Shuttlebusse nochmal zu vergrößern, dass da mehr eingesetzt werden können. Und erst wenn diese infrastrukturellen Probleme gelöst sind, dann wird das Stadion aufgestockt von 15.000 auf, also Es geht so zwischen 23.000 und 25.000. Das ist so ganz sicher, ist man sich, glaube ich, nicht. Aber du hast halt wahnsinnig viele Verfahren, die du da abschließen musst. Ne? Also es gibt ein Zielabweichungsverfahren im Regionalplan und der ist wiederum die Grundlage für den Flächennutzungsplan und der wiederum die Grundlage für den Bebauungsplan. Du musst dir das alles immer irgendwie genehmigen lassen von irgendjemandem. Dann musst du die Dinge offenlegen, damit deine Bürger, deine Anwohner 4 Wochen Zeit haben, Einspruch dagegen zu widersprechen, zu sagen, nee, möchte ich so nicht haben. Und dadurch wird es wahnsinnig aufwendig. Du hast natürlich zu Recht entsprechende Umweltschutzauflagen. Also ich glaube, da sind auch 1,5 Jahre lang Fledermäuse gezählt worden, ob es da eine Fledermauskolonie gibt. Das sind wahnsinnig viele Dinge, die da gemacht werden müssen und die funktionieren müssen. Dann hast du einen Gemeinderat, der ja immer alles bewilligen muss. Das machen die aber nicht, wenn ich jetzt komme und sage, hey, bewillige mal. Nee, dann ist die nächste Sitzung halt im September. Ne, da muss ich halt wieder so lange warten. Also das zieht sich und zieht sich. Man hat jetzt teilweise einiges geschafft. Aber das wird, also man wird frühestens 25 anfangen zu bauen, tatsächlich. Und das auch frühestens in der zweiten Jahreshälfte 25. Und ja, schauen wir mal, ob das dann wirklich funktioniert.
Okay, klingt auf jeden Fall so, als wenn da eine ganze Menge zu beachten wäre. Aber ich meine, ja, wenn man nach Darmstadt schaut, die haben, glaube ich, auch jahrelang mit einer Ausnahmegenehmigung gespielt, bevor sie angefangen haben umzubauen. Jetzt Holstein-Kiel ist so die nächste Baustelle, würde ich sagen. Also die müssen sicherlich auch einiges an ihrem Stadion tun. Und ich finde, man kann jetzt auch als deutsche Fußballliga auch nicht verlangen, dass da alle Vereine sofort das erfüllen können, was sie sich da irgendwann mal auf dem Reißbrett überlegt haben, sozusagen. Also
nee, natürlich
das,
nicht.
Dafür ist ja auch einfach, und ich meine, ja klar, wenn es nur Vereine gäbe, die ihre Stadien irgendwo auf der grünen Wiese an der Autobahn haben, dann würde das funktionieren, aber dann könnten so schöne Geschichten, wie ja nun mal, ne, also jetzt nicht zuletzt durch die Person Frank Schmidt, der ja auch schon bei uns war und auch allgemein für einen kleinen Verein, der es nach oben geschafft hat, so solche Geschichten würden einfach gar nicht mehr geschrieben werden, wenn schon die Spielstätte irgendwie die Hürde darstellen würde. Und von daher, ja, ist unsere Ausnahmegenehmigung doch vollkommen in Ordnung und ja, zumindest vielleicht auch beruhigend für diejenigen, die es jetzt im Jahreswechsel Winter nicht ins Alpstadion schaffen werden, dass sie auf jeden Fall sicher sein können, dass man so schnell nicht ein neues Stadion dort stehen haben wird, sondern noch länger die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Das ist ja so zumindest, so wie du es beschrieben hast oder so wie ich es auch in Erinnerung habe, eigentlich auch ein schmuckes, kleines, nettes Stadion.
Es wird sich auch nicht so sehr verändern, weil es ja in dieser Modulbauweise hingestellt wurde. Das heißt, es kommt einfach ein Oberrang obendrauf. Also es bleibt im Prinzip alles, wie es ist. Es kommt nur dieser Oberrang obendrauf. Und man hat auch darauf verzichtet, jetzt irgendwie nochmal ein neues Verwaltungsgebäude so hinzustellen, eben um diese Umweltschutzgeschichten. Dann hättest du vom Abstand her zum Wald, dann hättest du entsprechend roden müssen. Also darauf hat man verzichtet, das macht man nicht. Es wird ein Internat geben, also mehr Internatsplätze geben und die werden in eine andere Wohnanlage eingegliedert. Ja, dauert halt alles seine Zeit. Aber ich bin ganz froh, dass es doch so... Das ist immer so eine Sache, ne? Umweltschutzmäßig, wenn du neu baust und wenn du ein Fußballstadion hast. Natürlich werden Bäume fallen, also da braucht man sich nichts vormachen, das ist so. Du hast die Auflage zum Beispiel, dass du für die Einsatzkräfte ein Feld, eine bestimmte Größe haben musst, damit die Einsatzkräfte sich dann da stationieren können. Und dafür fallen zum Beispiel Bäume. Da kommst du gar nicht drum rum. Insofern kann man sich da sicher trefflich drüber streiten. Aber ich finde es schon angemessen wie möglich, wie es gemacht wird. Also es ist schon was ich noch einigermaßen in Ordnung finde, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man da mit Bedacht vorgeht, ist das ja nochmal was anderes, als wenn man da einfach irgendwo einen Wald rodet, um da eine neue Arena hinzubauen. Das klingt schon so, ja, als hätte man da von Anfang an gut überlegt, wie man es machen kann und jetzt dauert es halt ein bisschen. Ist doch vollkommen okay. Dann hast du uns aber noch eine sportliche Baustelle mitgebracht. Wie sieht's da aus?
Ja gut, unser Kader, also wir haben, wenn ich richtig gezählt habe, können wir kurz stoppen, ist das okay? Und dann haben wir natürlich nochmal eine Baustelle. Wir haben einen großen Kaderumbruch, vor allem auch für unsere Verhältnisse. Also wir hatten tatsächlich 8 Abgänge, was natürlich, 8, das ist eine ganze Menge. Wobei nicht so die zahlenmäßige Abgangsgröße, sondern es geht eher darum, dass eigentlich die komplette Offensive weggefallen ist. Also mit Dingchi, Beste und Kleindienst haben uns 30 von 50 Toren verlassen. Und das ist natürlich schon eine Baustelle. Also da braucht man sich auch nichts vormachen, dass das ein großes Thema werden wird, tatsächlich. Man bleibt sich treu, man hat Zugänge geholt, die jetzt auf den ersten Blick wieder so sind, dass viele sagen, verstehe ich nicht, warum, wieso, weshalb. Also viel zweite Liga, beziehungsweise auch dritte Liga. Und da muss man sehen, wie integrieren sich die, wie kriegt man das gebacken, dass die Offensive einfach wieder ins Laufen kommt. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Projekt tatsächlich. Mehr Baustelle geht nicht.
Ja, das glaube ich dir sofort. Also das ist natürlich dann immer die Gefahr, wenn man sich dann so ins, oder wenn Spieler sich ins Schaufenster spielen sozusagen, dass dann natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt werden. Aber ich meine, wie gesagt, es ist Ende Juli, das Transferfenster ist noch lange offen und ihr habt ja schon das eine oder andere Mal gezeigt, dass Spieler sich bei euch gezeigt haben oder durchgesetzt haben, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Von daher, ich weiß nicht, wie groß deine Besorgnis ist, aber ich kann verstehen, dass da auf jeden Fall noch was getan werden muss.
Besorgnis? Ich glaube, das ist es bei mir gar nicht. Also ich finde es total spannend. Ich freue mich auch sehr drüber. Ich habe jetzt alle einmal gesehen in so einem Vorbereitungsspiel, in so einem Freundschaftsspiel. Zumindest bis auf den Paul Wanner, der war angeschlagen. Sonst habe ich alle mal gesehen. Ich glaube, da sind Leute dabei, die echt was können. Also gerade Leo Schenza, der aus Ulm kam und mit Abstand der beste Spieler der dritten Liga war, das macht schon Spaß, den zuzugucken. Also der kann schon echt was am Ball. Und oder auch Bräunig, der von Freiburg kam, das sind schon, die machen schon Spaß. Also ich glaube, das kann schon ganz gut werden, aber du weißt halt nie, wie schnell fassen die Fuß in der Bundesliga. Also ich habe das jetzt einmal erlebt, wie schwer man sich da tun kann. Und du weißt nicht, wie viele Spiele brauchen die, um zu merken, wie viel schneller im Kopf du sein musst, wie viel schneller du Entscheidungen treffen musst im Vergleich zu den Ligen, in denen du vorher gespielt hast. Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema, ne? Wie viel Zeit hast du, um da Fuß zu fassen? Das wird man sehen, aber ich finde es total spannend. Sorgen mache ich mir keine. Ich glaube, wir haben so eine Wahnsinnssaison hinter uns. Das klingt jetzt sehr romantisch. Eigentlich ein großes Geschenk gewesen für uns alle und ein großes Abenteuer. Und wenn man es jetzt schafft, nochmal ein Jahr, dann ist das großartig. Und sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, dann wird die Welt nicht untergehen. Also Sorgen mache ich mir keine. Ich freue mich drauf. Es wird eine spannende Geschichte und ich freue mich riesig auf die nächste Saison.
Ja, und wir haben ja schon am ersten Spieltag die Gelegenheit zu gucken, wie das so mit dem Kaderumbruch, nenne ich es jetzt mal, bei euch vonstatten gegangen ist. Ich weiß nicht, was, also ich habe so ein bisschen bei Social Media mitbekommen, dass sich schon ein bisschen gefreut wurde, direkt am ersten Spieltag ans Millern-Tor zu fahren. Und vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Ausblick auf den oder auf euer Gastspiel bei uns verbunden mit der Frage, welches Utensil für die Reise im zweiten Jahr Bundesliga denn für Heidenheim nicht fehlen darf. Das beides so ein bisschen verbinden als Abschluss.
Also ich habe mich sehr gefreut tatsächlich, weil wir das letztes Jahr auch bei euch im Millern-Tor noch drüber gesprochen haben, dass wir versuchen müssen, drin zu bleiben und ihr unbedingt aufsteigen müsst. Und nachdem ich mich gefreut habe, ist mir aber aufgefallen, dass das für uns zwar cool ist aus dem Grund, aber für euch vielleicht gar nicht so. Du steigst in die Bundesliga auf und das erste Spiel, das du hast, ist gegen 1. FC Heidenheim.
Das hast du jetzt gesagt. Gut.
Du, wir haben in Wolfsburg angefangen, also insofern. Es kann schlimmer kommen. Deshalb freuen wir uns, glaube ich, schon drauf. Also für uns ist das bestimmt vom Verein her toll. Gut, das erste Spiel auswärts in Hamburg hätte jetzt auch nicht sein müssen, auch aufgrund der Playoffs von den Conference League-Spielen her, die ja da drumherum sind. Aber ja, klar, wir freuen uns drauf, natürlich. Und was unser Reiseutensil betrifft, eine Notfallapotheke würde ich mitnehmen. Also ich glaube, eine Reiseapotheke, so ein Notfallkoffer, mit allem drin von irgendwelchen Energy-Drops zu Beruhigungsmitteln oder vielleicht auch mal ein Imodium. Das kann sicherlich nicht schaden, denn es gibt wenig was aufregender als die Bundesliga-Saison, wenn du so ein kleiner Verein bist.
Okay, also am besten für alle Eventualitäten gerüstet sein. Und man sagt ja auch, das zweite Jahr ist immer das Schwerste.
Was statistisch nicht stimmt übrigens. Da lege ich Wert drauf.
Ja gut, also wann haben Fußballfloskeln schon mal gestimmt? Außer dass der Ball immer noch rund ist und das Tor immer noch eckig. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das, ja, wie das beim ersten FC Heidenheim funktionieren kann oder vielleicht auch nicht. Ganz uneigennützig oder schon ein bisschen eigennützig, ehrlicherweise, habe ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass wir ja euch irgendwie hinter uns lassen können, um ja vielleicht auch noch ein zweites Jahr oder drittes Jahr oder viertes Jahr Bundesliga dranhängen zu dürfen. Vielleicht nicht, also ich möchte ungern den Darmstädter Weg gehen sozusagen. Also es wäre schon ganz schön, wenn man mindestens zwei, besser noch drei Vereine findet, um in der Liga zu bleiben. Ob das jetzt nun Heidenheim sein muss, wäre eher eine sportliche Einschätzung als eine emotionale, muss ich sagen. Da gibt es andere Vereine, ja, die gerne hinter uns bleiben dürften. Aber ich fürchte, auf rein sportlicher Ebene wärt ihr das eher. Petra, in Anbetracht der Aufnahmezeit und ja, das haben die ZuhörerInnen nicht gehört, aber du musst auch langsam den Rechner verlassen. In dem Sinne, hast du noch berühmte letzte Worte, dann würden wir uns für heute Abend erstmal verabschieden.
Das sind nicht die berühmten letzten Worte, das sind die berühmten ersten Worte. Willkommen in der ersten Bundesliga.
Oh, das sind aber auch schöne, willkommen heißende und schöne Schlussworte. Ich danke dir für deine Zeit und ja.
Sehr gerne.
Man läuft sich bestimmt in der kommenden Saison irgendwie mal über den Weg. Danke dir.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli! Forza St. Pauli!